Also auch das Überzocken ist beim Schwellentraining, ja, das ist normal. Also ich kenne das ja auch von früher. Da bist du in der Trainingsgruppe unterwegs gewesen, da hast du so zwei, drei, die an dem Tag lief es ganz gut und dann bist du da mitlaufen. Ja, dann war es kein Schwellen, dann war es ein HIIT-Training, dann war es ein intensives Intervalltraining, was andere Trainingsziele verfolgt.
In der Laufwelt gibt es aktuell gefühlt nur zwei Extreme. Auf der einen Seite das sehr lockere Zone-2-Training, auf der anderen Seite hochintensives HIIT. Dazwischen liegt ein Bereich, der jahrelang als verpönte Grauzone galt, das Schwellentraining. Doch ist dieser Bereich wirklich so ineffektiv, wie viele behaupten? Oder ist das Training an der anaeroben Schwelle vielleicht doch der entscheidende Schlüssel, um im Race die nächste Schallmauer zu durchbrechen? Um das zu klären, habe ich wieder Professor Dr. Billy Sperlich zu Gast. Billy ist Professor für Trainingswissenschaft an der Uni Würzburg und jemand, der Studien nicht nur liest, sondern sie selbst erstellt. Wir sprechen darüber, warum das Schwellentraining sein Imageproblem zu Unrecht hat, wann HobbyläuferInnen eher ihre Schwelle als die VO2 Max trainieren sollten und welche Formen von Schwellentraining am effektivsten sind. Also, freu dich auf eine spannende Diskussion über die optimale Trainingsverteilung. Hier ist Elliot aus der Redaktion und jetzt viel Spaß. Hallo Billy, willkommen zurück bei uns im Podcast. Schön, dass es wieder geklappt hat. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, alles gut. Hallo Elliot. Ja, alles gut hier. Wetter passt jetzt wieder. Es war ja wirklich echt ätzend bei uns hier in Würzburg vom Wetter. Aber jetzt ist wieder gut. Ja, kann man sich wieder mehr bewegen und man merkt auch richtig, wie die Energie wieder zurückkommt.
Ja, das ist bei mir auch so. Also sowohl Würzburg als auch Berlin waren ganz schön eisig. Deshalb, ich merke auch richtig, wie so das Frühjahrserwachen kommt und man richtig wieder Lust hat zu trainieren. Ne? Konntest du da auch schon ein bisschen Outdoor-Training machen?
Ja, also ich bin regelmäßig draußen. Klar, wenn du einen Hund hast, dann sowieso. Sie möchte ja natürlich auch bewegt werden. Ja, ich gehe laufen, Radfahren, immer im Wechsel, so wie es gerade passt. Ich werde älter, das heißt, das Krafttraining nimmt bei mir immer mehr Stellenwert ein. Aber ja, ich versuche immer einen guten Misch hinzukriegen.
Ja, das Krafttraining kann man ja zumindest auch drin machen. Ne? Das habe ich auch im Winter mal ein bisschen mehr priorisiert als sonst, wenn es so warm ist und man eigentlich nur Zeit draußen verbringen möchte.
Ja, absolut. Also für mich die Mischung ist das, was das Entscheidende ist.
Hast du dir irgendwelche Saison-Highlights schon rausgesucht für dieses Jahr oder ist da auch gar nicht die Zeit für?
Nö, gar nichts. Also ich versuche tatsächlich, mein Trainingsziel ist Regelmäßigkeit. Das versuche ich irgendwie hochzuhalten. Das, klar, klappt natürlich im Alltag immer mehr, mal besser, mal weniger. Aber bis jetzt würde ich sagen, ich versuche es zumindest, dass ich so auf meine halbe, dreiviertel Stunde am Tag im Schnitt komme. Das schaffe ich natürlich nicht täglich, aber am Wochenende bin ich dann eher mit dem Mountainbike unterwegs, also ein bisschen länger. Dann gibt es mal ein, zwei Tage, dann ist es natürlich ein bisschen weniger oder keine Bewegung gibt es eigentlich nicht, aufgrund eben wegen dem Hund.
Stimmt.
Aber die Regelmäßigkeit. Nee, mich zieht es wettkampfmäßig eigentlich irgendwo hin, wobei ich schon auf Fair sein muss, wenn es dann wärmer wird und man läuft und hat man dann so einen richtig guten Tag, dann blitzen dann schon mal noch so die Ideen auf, jetzt könntest du dich nochmal vielleicht mal so zum Würzburg-Halbmarathon oder so anmelden, aber das würde ich wahrscheinlich eher dann wahrscheinlich spontan machen.
Ja, verstehe ich. Ich kenne dieses Gefühl gut. Und dann so irgendwie packt einen manchmal beim richtigen Wetter doch die Lust, auch spontan vielleicht sich dann so in ein paar Wochen anzumelden für Wettkämpfe. Aber gut, wenn man dann auch die Regelmäßigkeit hat, ist das ja auch theoretisch möglich. Das ist dann ja auch nichts, was so extrem den Rest des Trainings sprengt.
Nee, kann man dann auch machen. Genau.
Ja, wir haben das letzte Mal Anfang 2025 gesprochen und ich glaube, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückblicke, würde ich auch sagen, 2025 war immer noch so ein Jahr der Zone 2. Ich fand, dass es extrem auch so in den Populärsportbereich übergeschwappt ist. Es kommt so ein bisschen, auf einmal haben auch LaufinfluencerInnen drüber gesprochen, die vielleicht gar nicht so aus der Sportwissenschaft kommen und so. Es wurde schon noch sehr viel diskutiert, auch gerade im Hobbybereich. Wurde aber auch diskutiert, ob es im Hobbybereich überhaupt so sinnvoll ist, ne? Also ich würde sagen, Zone 2 war sehr viel im Gespräch.
Ja, ist natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen eine fundamentale, aber schon so eine der wichtigeren Trainingszonen. Also es macht absolut Sinn, darüber zu diskutieren, ob man diese, wie soll ich sagen, diesen schon fast, ja, also ich empfinde es ein bisschen übertrieben, wie man diese Intensität irgendwie definiert und festlegt für sich. Das ist im Leistungssport natürlich nochmal ein anderes Thema als jetzt im Breitensport. Aber ich finde es manchmal ein bisschen arg übertrieben. Aber ja, ist ein wichtiges Thema für alle, wirklich für alle Disziplinen in der Leichtathletik oder im Mittel- und Langstreckenlauf. Ist es einfach wichtig, ne? Von dem her passt es schon, ja.
Es darf auch drüber geredet werden, das stimmt. Aber klar, also dass es dann irgendwie so sehr im Fokus steht, kann man vielleicht kritisieren, wenn andere Sachen vergessen werden. Ne? Mhm. Wobei ich sagen muss, so Intervalltraining im Bereich, gerade so im Bereich Longevity, wurde wieder viel drüber gesprochen, hatte ich den Eindruck. Also auch so Stichwort Mitochondrienbildung. Mhm. Da war dann doch irgendwie HIT auch mit in aller Munde letztes Jahr. Was würdest du sagen, was wäre so deiner Meinung nach, auch vielleicht in der Sportwissenschaft, der Trainingstrend, der über den am meisten geredet wurde? Und ich habe natürlich eher so den Blick auch aus der so Freizeitbubble.
Ja, genau. Also wenn ich so die, vielleicht nicht das letzte Jahr, aber die letzten Jahre mal so anschaue im Bereich Ausdauertraining, dann würde ich sagen, sind es vielleicht drei große Themenblöcke, die uns auch als Wissenschaft beziehungsweise so als Sportart auch weitergebracht haben. Also sicherlich Nummer eins ist eine deutliche mehr Beforschung und Erforschung von Kohlenhydratnutzung. Also wie viel Kohlenhydrate braucht es, um entsprechende Wettkämpfe, Distanzen und so weiter zu absolvieren. Also das sehe ich zumindest in meiner Science-Bubble, das ist schon ein, es ist jetzt kein insofern neues Thema, aber es wird zumindest so beforscht, also wie viel Kohlenhydrate kann man noch aufnehmen, dass es gerade noch so gut geht. Also das würde ich auch sagen, wenn ich mir so die Zeiten in den Marathons und Halbmarathons mir anschaue, das ist sicherlich ein Gamechanger gewesen, das muss man sagen. Also als ich studierte, war der Fettstoffwechsel das Ding Nummer eins. Und das Thema ist ja komplett in die andere Richtung.
Stimmt.
Mehr oder minder geschwappt. Also die Kohlenhydrate, klar, sämtliche Formen von Schuhen, von Superschuhen, das wäre wahrscheinlich der zweite große Bereich im Laufen. Und dann auch ein Thema, was wir jetzt heute einfach haben, diese Vermischung oder unterschiedlichen Intensitätsbereiche. Das sind so die drei, würde ich sagen, im Laufbereich. Neben diesen ganzen technologischen Entwicklungen, die man noch so hat, aber das finde ich gar nicht so. Also die drei, würde ich sagen, das hat dem Laufsportbereich relativ viel gebracht und natürlich auch die Anzahl der Publikationen, das sieht man. Also die sind wirklich explodiert, sei das Thema HIT, Zone 2, Kohlenhydrate, Superschuhe, das zusammen ist schon fast ein Masterstudium schon fast wert, ne? So
stimmt.
Ungefähr.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr. Tatsächlich, so Verpflegung mit Kohlenhydraten ist auch sogar in so im Freizeitbereich angekommen mittlerweile. Superschuhe sowieso. Ist ja auch klar, das wollen natürlich alle wissen, was ist der beste Schuh, was lohnt sich da. Aber klar, wenn man sich so die Intensitätsbereiche anschaut, merkt man schon, dass da ein Fokus auf Zone 2 war und auch HIIT. Aber du hast mich ja auch richtigerweise darauf aufmerksam gemacht, über Schwellentraining spricht irgendwie gar niemand mehr so richtig. Also das so dieses klassische Threshold-Training, was auch eine Zeit lang ein bisschen mehr gehypt wurde, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer mehr so eigentlich in den Hintergrund treten sehen. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Warum Zone 2 und HIIT so stark irgendwie gerade oder so beliebt sind, aber Schwellentraining so ein bisschen unpopulär geworden ist?
Ja, also das liegt an vielleicht vielen Dingen. Also vielleicht muss man das Thema nochmal ganz kurz anreißen, was vielleicht das Schwellentraining in den Hintergrund gerückt hat. Das ist das Thema polarisiertes Training. Da muss ich vielleicht doch noch mal ganz kurz ausholen, weil das ist auch aus meiner Sicht sehr stark überinterpretiert. Dahingehend, dass die Originalpublikation, die es gab, ich meine es 2006 oder 2007, die entstammte aus oder von Skilangläufern. Und zwar von Junioren-Skilangläufern, die ein sehr gutes Niveau hatten. Wissen wir ja, dass die Norweger jetzt nicht die schlechtesten im Skilanglaufen sind. Und was da letzten Endes gemacht wurde, man hat sich die Trainingsdaten, in dem Fall waren es die Herzfrequenzdaten, von einem Monat, also man hat einen Beobachtungszeitraum genommen, einen Monat, hat dann quantifiziert, in welchen Intensitätsbereichen trainieren die denn eigentlich. Und dann kann man, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, dann kann man die Intensitäten quasi in so niedrig, mittel und hochintensiv, kann man die einteilen. Und dann hat man festgestellt, dass die Top-Skilangläufer in dem Bereich eine polarisierte Verteilung haben. Also viel, einen großen Trainingsanteil in dem niedrigintensiven, wir würden jetzt vielleicht dazu sagen Zone 2 Training, niedrigintensiven Bereich, weniger in dem, worüber wir heute sprechen, in diesem Schwellenbereich und einen etwas höheren Anteil in dem hochintensiven Bereich. Und daraus wurde quasi ja über Nacht mehr oder minder das polarisierte Training als so das Erfolgsversprechende gewertet. Und die Kritik, die man daran erstmal äußern muss, das ist ein Beobachtungszeitraum von einem Monat, Nummer eins, da fehlen Kontexte in dem Zusammenhang. Also wurden die Trainingsdaten in einem Trainingslager erhoben, über welchen Zeitraum und so weiter, ist da Krafttraining mit eingeflossen, weil das hat natürlich einen großen Anteil an vor allem im höheren Intensitätsbereich und, und. Jetzt kam dann auch noch etwas später dazu, da muss ich muss ich dann auch dazu sagen, wir haben selber dann auch Studien gemacht und wie man das damals machte das ist jetzt auch schon weit, weit über 10 Jahre her, um auf eine entsprechende Anzahl an Versuchspersonen in so einem Setting zu kommen, versucht man viele Probanden irgendwie zu rekrutieren und dann kommt man relativ schnell in den Schlamassel, dass man jetzt nicht so viele Läufer hat, beziehungsweise so viele, vielleicht auch Radfahrer und so weiter. Also wir haben damals, oder der Tom Stöckel und ich, eine Publikation veröffentlicht zu einer gemischten Population. Also da waren Ausdauersportler alle drin, aber das waren Skilangläufer, Radfahrer, Läufer. Und wir haben uns dann angeguckt, welche Konzeption oder welche Trainingsmethodik den höchsten Effekt hat, zumindest in dem Fall, was jetzt, wenn man das für 9 Wochen manipuliert, also wenn man sagt, okay, man lässt jetzt mal gut bis sehr gut trainierte Personen Zone 2 Training absolvieren, ein Schwellentraining absolvieren und ein intensives Intervalltraining absolvieren, da kam dummerweise, was heißt dummerweise, da kam dann raus, dass das polarisierte Training die Trainingskonzeption war mit den höchsten Effekten und das Schwellentraining mit den mit Abstand schlechtesten, in der Tendenz sogar negativen Anpassungen. Mhm. Auch da muss man auch wieder vorsichtig sein. Und das ist meine Kritik gegenüber dem polarisierten Training. Nicht jede Sportart, also nicht jede Ausdauersportart wird erstmal einen Best Practice haben. Also im Skilanglaufen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das Polarisierte vielleicht gar nicht so schlecht ist, was aber im Laufen gar nicht zu bewerkstelligen ist. Du kannst gar nicht auf die hohen Kilometerumfänge kommen, wenn du polarisiert trainierst. Das ist fast gar nicht möglich. Also du wirst automatisch, das haben Tom Stöckel und ich damals dann so benannt, wir haben dann gesagt, okay, was ist der Gegenpart? Das ist dann so eine pyramidale Verteilung, also dass man einen hohen Anteil in dem niedrigen Intensiven hat, ein bisschen weniger in dem mittelintensiven und ein bisschen noch weniger in dem hochintensiven. Und jetzt letztes oder vorletztes Jahr, um das vielleicht abzuschließen, bin ich da mal hergegangen mit einem Kollegen und wir haben sämtliche uns zur Verfügung stehende Literatur, also nicht Trainingsdokumentationen von Trainern unmittelbar oder von Sportlern, sondern das, was in der wissenschaftlichen Literatur veröffentlicht wurde, zu diesen Intensitätsverteilungen. Die haben wir uns da mal angeschaut. Und in der Tat, ich glaube, wir hatten so 160 Datenpunkte, also 160 veröffentlichte Verteilungsmuster, wo wir quantifizieren konnten, wie waren die Anteile im niedrigintensiven, mittel- und hochintensiven Anteil. Und interessanterweise, was da dabei rauskommt, wenn man sich das dann anschaut, dass das polarisierte Verteilungsmuster fast ausschließlich im Skilanglaufen vorkommt und im Biathlon vorkommt. Mhm. Und in allen anderen Sportarten ist es eine pyramidale Verteilung. Mhm. Bedeutet, jetzt ja, könnte man da natürlich vielleicht so einen skandinavischen Bias da rein interpretieren. Bei dieser Diskussion polarisiertes Training musst du, da geht aus meiner Sicht gar kein Weg dran vorbei. Du musst die Sportarten in ihrem Naturell, in ihren Eigenschaften musst du berücksichtigen. Und Laufen ist grundsätzlich anders als Skilanglaufen. Es ist zwar ein Ausdauertraining, ja, aber du hast diese exzentrische Komponente beim Laufen, die letzten Endes einfach dazu führt, dass du nicht so viel trainieren kannst. Das geht einfach nicht. Und Mittel- und Langstreckenlaufen ist in der Tendenz eine sehr konstante Belastung. Also wenn wir über 10 Kilometer sprechen oder Halbmarathon oder Marathon, ist es ja nicht so wie beim Skilanglaufen, dass es hoch, runter geht. Ein Zwischensport oder wo man auch Windschatten fahren kann, ne? Was ja im Skilanglaufen ja auch möglich ist.
Stimmt.
Bedeutet, das Training ist grundsätzlich einfach ein anderes und damit sicherlich auch die Verteilung. Und meine Motivation, auch dich nochmal zu kontaktieren, war, ich hatte dann einen ganz interessanten Aufenthalt in Kenia und habe mich dann da auch mit Trainern und mit den Läufern unterhalten. Und das Thema High-Intensity-Training ist aus meiner Sicht, obwohl das ein pfeilschnelles Training ist, das muss man dazu sagen, aber aus Sicht des Läufers, de facto nicht existent. Das ist zwar ein hartes Training, aber die Philosophie dort ist im Prinzip um das Schwellentraining herum gebaut. Und das hat mich dann nochmal motiviert, vielleicht dann doch nochmal, und dann noch dazu, da werden wir wahrscheinlich später auch nochmal dazu kommen, und in dieser norwegischen primären Veröffentlichung wurde das zentrale Nervensystem quasi als so der limitierende Faktor angesehen. Also man dachte, wenn man in diesem Schwellen, oder man musste ja eine Begründung finden, warum jetzt das polarisierte Training auf einmal da durchgeführt wird und warum das Schwellentraining eben nicht angewendet wird. Und ein Grund war, dass das zentrale Nervensystem, was so für Flucht und für Kampf zuständig ist bei uns, ein bisschen Überhand nimmt und man Angst hatte, das ist so eine No-Go-Zone, wo man vielleicht sich auch über längeren Zeitraum hinweg ein bisschen überlastet oder belastet. Ja, also in dem Zusammenhang, und da habe ich, glaube ich, würde ich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren ist das Schwellentraining einfach so ein bisschen runtergerutscht, weil man wahrscheinlich gemischte Populationen hatte, man hat unterschiedliche Sportarten sich angeschaut, aber wenn du zum Beispiel 10 Kilometer laufen möchtest, 10 Kilometer laufen ist de facto Schwellentraining. Also du wirst im Bereich deiner Schwelle, die müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann mal definieren,
ja.
Aber in dem Bereich wirst du in etwa den 10 Kilometer Lauf absolvieren und dann wird es schon nochmal Sinn machen, in dem Bereich auch mal häufiger zu trainieren.
Ja, ja. Okay, also das erste Fazit ist schon mal, Ausdauertraining ist halt nicht gleich Ausdauertraining. Man kann nicht alles aus dem Skilanglauf auf das Lauftraining, dem so ein bisschen überstülpen. Das ist natürlich was, was dann am Ende bei den Personen, die drüber sprechen und vielleicht gar nicht den sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, gar nicht mehr ankommt. Ne? Das ist dann immer so eine bisschen so wie Flüsterpost. Die Grundaussage wird dann ein bisschen so verdünnt, bis dann am Ende irgendwie alle über eine bestimmte Zone sprechen, aber gar nicht mehr genau wissen, warum. Weil sie natürlich nicht, so wie du, die Analyse gemacht haben und sich angeschaut haben, welche Sportarten wurden sich da eigentlich genau angeschaut. Ja, lass uns gerne mal die Schwelle erstmal definieren und vielleicht kannst du es auch schon mal ja so ein bisschen anteasern, was sind denn so Anpassungen, die wir nur vielleicht durch die Schwelle erreichen, also durch Schwellentraining erreichen und die jetzt zum Beispiel in so einem klassischen polarisierten Training fehlen würden?
Also fangen wir erstmal an, was die Schwelle letzten Endes ist. Das ist es gibt mehrere Schwellen, so muss ich es dazu sagen. Das hängt immer davon ab, welche Perspektive man hat. Wenn man so in dem deutschen Kontext ist, dann interessiert so ein bisschen die sogenannte Laktatschwelle. Das ist eine Geschwindigkeit, bei der sich quasi so der Aufbau von Laktat, das braucht es eben, also wir brauchen das Laktat als Energieträger letzten Endes, wo wir so Laktat aufbauen können und wo Laktat auch noch abgebaut wird. Und wenn das so am Maximum ist, ne, wo Aufbau und Abbau, diese Geschwindigkeit bezeichnen wir als Schwellentraining. Das merkt man auch. Also das ist so, wenn man richtig pfeilschnell mal läuft, ne? Am besten zu zweit oder zu dritt. Und man hat dann so einen ätzenden Laufpartner, der dann meint, der müsste jetzt immer so 1-2 Schritte vor einem laufen. und man dann anzieht und man merkt so, oh, das geht jetzt nicht mehr allzu lang gut. Ne? Also gut im Sinne von, das fühlt sich nicht mehr gut an. Ich bin jetzt hier wirklich jetzt langsam hier richtig kurzatmig und vielleicht brennen auch schon mal die Muskeln so ein bisschen. Dann ist man in diesem Schwellenbereich. Der ist von Tag zu Tag natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, hängt davon ab, was man alles gegessen hat. Aber das ist so dieser Bereich. Oder wenn man so richtig ein flottes Tempo läuft und da kommt vielleicht so eine Straßenüberführung, ne, wo es so leicht berghoch geht und man läuft in so einen leichten Hang rein und man merkt, oh, das ist jetzt hier minimal zu flott, dann ist man einfach, ja, ist man ein Stück über seine Schwelle halt hinausgegangen. Das Gleiche gibt es auch noch für die Atmung. Das nennt man dann respiratorische oder ventilatorische Schwelle. Da gibt es dann auch 1 und 2. Das ist ein bisschen komplexer, spielt aber, glaube ich, für uns jetzt erstmal in der hier im Podcast und auch was man daraus ableiten kann, jetzt nicht so die Rolle. Aber man kann auch darüber gut eine Trainingssteuerung oder eine Trainingsdefinition machen. Das Gleiche kann man über das Laktat machen. Das Gleiche kann man aber auch, auf das möchte ich eigentlich hinaus, kann man auch sehr gut über Wettkampfleistung machen. Ich persönlich tendiere ohnehin eher über die Wettkampfleistung zu steuern. Es hat mehrere Vorteile gegenüber dem rein laborgemessenen Bereich. Ja, also das erstmal zur Schwelle und du fragtest ja nach den Anpassungen. Das ist tatsächlich ein bisschen eine schwammige Angelegenheit, weil die Übergänge sind fließend. Ich könnte dir nicht hundertprozentig sagen, was jetzt der absolute Unterschied zwischen dem Zone-2-Training und Schwellentraining ist. Du hast halt einen entscheidenden Vorteil beim Schwellentraining, wenn du das machst. Das ist in etwa die Wettkampfgeschwindigkeit, zumindest so bei 10.000 Halbmarathon, sowas in dem Bereich. Du gewöhnst dich erstmal an diese Lauftechnik. Wenn du viel Zone 2 trainierst, also deutlich darunter, dann hast du Schrittfrequenzen, Kniehübe und so weiter. Das ist nicht der Laufstil, den du dann nachher beim flotten Laufen halt haben wirst. Also du hast schon mal diese koordinativ neurotechnische Komponente, die sicherlich zumindest beim Halbmarathoni oder beim Marathonläufer, Läuferin schon wichtig ist, weil du halt viele Schritte absolvieren musst und dann macht es schon mal Sinn, im Training zu erfüllen, wie fühlt sich das letzten Endes an. Natürlich lernt man mit dieser schon auch, also 10 Kilometer ist schon auch eine ätzende Geschwindigkeit. Man lernt auch psychologisch damit umzugehen, wir nennen das dann Laktattoleranz, Wobei das gar nicht so die Geschwindigkeit dafür wäre, um jetzt wirklich Laktattoleranz zu trainieren. Da würde man deutlich höher gehen. Aber das ist schon das Gefühl, was man da dann entwickelt. Man trimmt seine Muskelfasern, die man halt braucht für diese, die trainiert man dann halt auf diese Wettkampfgeschwindigkeit hin. Und für mich der ganz entscheidende Faktor beim Schwellentraining ist halt, es entspricht in etwa dem, was im Wettkampf dann nachher auch passiert. Bedeutet, wenn ich deutlich flotter laufen würde, also in so ein High-Intensity-Training gehe, dann habe ich auch wieder nicht das Muskelfaserspektrum, was ich dann beim kontinuierlichen Dauerlaufen im Wettkampftempo habe. Das ist dann auch nicht passend. Das Zone 2 ist auch nicht passend. Und beim Schwellentraining komme ich halt an das ran, was dann halt auch im Wettkampf dann irgendwie danach gefordert ist. Also das sind aus meiner Sicht die Vorteile. Was man nicht so gut hat beim Schwellentraining oder vielleicht zwei Nachteile eher, die ich sehen würde, ist, je nachdem, wie umfangreich man das Schwellentraining absolviert, kann es schon sein, dass man seine Kohlenhydratspeicher halt einfach leert. Ne? Mhm. Die sind halt leer und ich brauche dann halt ein bisschen mehr Regenerationszeit, bis die Speicher halt wieder voll sind. Das ist sicherlich auch aus der damaligen norwegischen Publikation sicherlich auch ein Negativaspekt gewesen. Einfach Regenerationszeiten sind halt ein bisschen länger, wobei wir werden nachher auch nochmal wahrscheinlich auf das Double Threshold Training kommen, wo man ein bisschen aus der Nummer rauskommt. Dadurch, dass ich das Herz-Kreislauf-System nicht voll ausbelaste, das fühlt sich zwar sehr intensiv an, aber man ist immer noch von den Herzfrequenzen her jetzt nicht im absoluten Maximalbereich, außer man macht es sehr lange, dann schon. Man kriegt nicht diese zentral- oder kardialen Anpassungen, die man gerne durch das High-Intensity-Training halt hat. Da komme ich auch später nochmal drauf. Die Frage, wer muss denn dann nachher wo was trainieren, das kann ich so nicht pauschal beantworten. Dazu braucht es natürlich dann irgendwann schon eine Leistungsdiagnostik, woran man halt erkennen kann, da muss man vielleicht noch ein bisschen vielleicht am Schlagvolumen was ändern. Also würde man eher intensiver trainieren oder man muss ein bisschen mehr Richtung Ökonomie was machen, dann würde man eher Zone 2 trainieren. Wettkampfleistung dann nachher zu entwickeln, aus meiner Sicht geht ohne das Schwellentraining gar nicht anders. Ja, das vielleicht so zum Einstieg. Wenn man das seriös, diese Schwelle ermitteln möchte, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als ins Labor zu gehen. Also man kann es auch draußen im Feld natürlich machen, ins Labor zu gehen. Man würde einen Stufentest machen und dann kann man schon mal so ganz grob abschätzen, wo denn die Schwelle ist. Und dann empfehle ich wirklich jedem, der, wenn er das dann tatsächlich auch wissen möchte, das dann draußen auf einer ebenen, geraden Strecke dann überprüfen. Also wenn zum Beispiel der Leistungsdiagnostiker sagen würde, ja, deine Schwellengeschwindigkeit liegt bei, also nicht 10 km/h oder 11 oder 12, dann kann ich nur empfehlen, GPS-Uhr an, raus, flache Strecke und das einfach mal erfühlen. Wie fühlen sich denn diese 10, 11, 12 km/h an? Und wenn man den Eindruck hat, so nach einer halben Stunde, man hätte noch ein bisschen flotter laufen können, dann ist man unter der Schwelle. Dann müsste man einfach auf, weiß ich nicht, 12,5 oder einfach ein bisschen das Ganze hochschrauben. Das sind, also labormäßig ist das die einzige Möglichkeit. Und wie gesagt, die andere, die einem schon auch weiterhilft. Und dann ist es auch nicht ganz so entscheidend, ob ich jetzt wirklich im Bereich der Schwelle bin oder nicht, ist ein 10-Kilometer-Lauf. Das ist die fairste, einfachste Möglichkeit, weil man dann von da aus wiederum weiter ein Stück weit planen kann.
Okay, also die 10er-Pace, die ich habe, kann ich mir schon, wenn ich jetzt gerade, weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch meine letzte Labordiagnostik ein bisschen her, kann ja auch sein, dass man vielleicht schon mal eine gemacht hat, aber jetzt nicht sofort eine machen möchte wieder, dann kann ich schon mit dieser 10er-Pace arbeiten, um in dem Bereich meine Schwelle ungefähr anzupeilen, ja?
Ja, genau. Also ich sage jetzt mal eine Zahl. Man ist jetzt irgendwie 50 Minuten gelaufen auf 10 Kilometer oder 40 Minuten. Das spielt erstmal an der Stelle gar nicht so sehr die Rolle. Und dann hat man erstmal schon mal einen Anhaltspunkt. Ja. Und jetzt ist ja die Frage, wie man das Ganze weiterentwickelt.
Ja.
Also man möchte, wir würden aus der Sportwissenschaft, würden wir sagen, wir möchten die Schwelle entwickeln. Also wir möchten das Ganze nach oben verschieben, sodass man eben eine höhere Geschwindigkeit und stoffwechselmäßig einfach stabiler laufen kann. So, wie kann man das jetzt weiterentwickeln? Und da muss ich, bin ich jetzt ganz ehrlich und fair, ich könnte es dir gar nicht sagen. Ich würde mir, also wenn einer, sagen wir mal, 50 Minuten auf einen Kilometer läuft, dann kommen die ersten Fragen, also würde ich die ersten Fragen stellen. Wie viele Trainingseinheiten hast du absolviert? Was hast du im Vorfeld alles gemacht? Vielleicht gibt es ja noch Daten von der Leistungsdiagnostik, die nicht so lang zurück sind. Dann würde ich mir mal, wo ist denn so die maximale Sauerstoffaufnahme? Wie sind so Ökonomiewerte? Und dann kriege ich ein bisschen so ein umfassenderes Bild. Und dann muss ich halt entscheiden an der Stelle, was bringt mir jetzt für diese Person, weil man vielleicht halt auch nur 3 oder 4 Trainingseinheiten zur Verfügung hat, was bringt mir den größten Effekt? Es gibt halt Personen, die haben eine verhältnismäßig schlechte maximale Sauerstoffaufnahme, sind aber vielleicht schon relativ gut ökonomisiert. Denen würde ich dann eher, es muss jetzt nicht gleich ein hochintensives Intervall, aber denen würde ich schon ein Intervalltraining dann eher empfehlen, weil für den Typen das wahrscheinlich den größten Effekt hat. Wenn jemand, das gibt es auch, das haben wir häufig, das sind so die Spielsportler, die dann zum Läufer mutieren, die haben häufig eine ganz gute Sauerstoffaufnahme, sind aber nicht so super ökonomisch. Da würde ich dann eher sagen, komm, lass uns das mal vielleicht über ein Zone-2-Training machen, vielleicht kriegen wir noch eine weitere Trainingseinheit hin, dass du nochmal über die Zone 2 kommst, damit du einfach stoffwechselökonomischer wirst. Und das ist jetzt natürlich schlecht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich habe kein Patentrezept. Also wie gesagt, das ist, es hängt so ein bisschen davon ab, wie diese 50 Minuten auf 10 Kilometer letzten Endes zustande gekommen sind. Aber was man durchaus machen kann, das würde ich jedem empfehlen, das kann man durchaus auch schon relativ früh in der Saison machen. Muss man jetzt nicht unbedingt in der Vorbereitung, aber ich bin ein absoluter Fan davon, Intervalltraining immer ins Training einzubauen, auch relativ früh, weil es eigentlich die beste Form der Leistungsdiagnostik ist. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, man hat einen Läufer mit 50, der 50 Minuten, oder nehmen wir 40, weil ich da habe ich die Zahlen besser im Kopf, 40 Minuten auf 10 Kilometer läuft, dann könnte der ja theoretisch 10-mal einen Kilometer in 4 Minuten laufen. Das ist also 100%ig machbar. Ja. Aber die Frage ist, wie viel drehe ich jetzt quasi an der Schraube, wie viel drehe ich da jetzt zu, wenn ich rein theoretisch 10-mal die 1000 Meter laufen möchte, und ich mache das dann in Seminaren, frage ich dann häufiger, ja, was würde er da empfehlen? Und da kommen dann so Zahlen wie, wenn er 4 Minuten läuft, 3,30 auf den Kilometer. Was natürlich, das sind Galaxien, ne? Für einen 4-Minuten-Läufer so ein Intervall festzulegen, das ist viel zu hoch. Also meine Empfehlung ist immer so im Bereich von 2-3% zu bleiben. Das macht bei 240 Sekunden so roundabout 5-6 Sekunden aus. Das heißt, einen 4-Minuten-Läufer auf 1000 Meter, dem kann ich so eine 3,54 mal geben, wenn man einen guten Tag hat. Und ich vielleicht jetzt keine, also 10 Intervalle würde ich sowieso nicht machen, weil das Training dann ewig dauert. Ich würde dann eher auf 6 Intervalle gehen, 5 oder 6 Intervalle gehen. Und dann vielleicht auf eine 3,52, wenn man mal einen guten Tag hat. So, und jetzt ist ja die Frage, was ist denn jetzt dieses Schwellentraining? Und da sind wir dann schon so in etwa im Bereich des Schwellentrainings. Ich kann es aber nicht seriös 100%ig sagen, weil ich müsste eigentlich die Laktatkonzentration dazu haben, um zu sagen, wo bist du denn jetzt eigentlich? Sind es die man erwarten würde? Also man würde beim Läufer erwarten, irgendwas so zwischen 3 und 5 Millimol ungefähr. Da vertue ich mich aber schon auch mal, wenn ich mit Läufern dann unterwegs bin und der oder die hat einen guten Tag, dann kann es auch mal 6 oder 7 sein. Das wäre jetzt für mich dann vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber in der Regel ist es so in etwa, ist man in dem Bereich. Wenn man noch ein bisschen konservativer rangeht, dann geht man nicht auf 3,52, dann würde man auf 3,55 gehen oder 3,56 gehen. Dann ist man sehr wahrscheinlich im Bereich des Schwellentrainings. Mhm. Ja, und das hat halt den Vorteil, wenn ich das, wenn ich jetzt so sagen wir mal ein halbes Jahr Vorbereitung nehme, oder häufig haben ja Läufer noch längere Vorbereitungszeit, aber sagen wir mal ein halbes Jahr Vorbereitung, das würde ich schon relativ früh ins Training mit einbauen. Das ist jetzt kein Training, was einen so richtig total überfordert, aber es fordert schon mal. Und dann würde ich so vielleicht in jeder Woche, alle zwei Wochen würde ich versuchen, aus den 3,54 pro 1000 Meter, würde ich vielleicht eine 3,53 machen, eine 3,52. Meine Erfahrung ist, es geht schon, also die Zeiten werden immer besser und irgendwann mal stagniert man, ne? Da kommt man halt einfach nicht weiter. Und spätestens da ist dann die Überlegung, manche Trainer gehen dann auf kürzere Intervalle. Die sagen dann, okay, du gehst vom 1000er weg, gehst auf die 500, auf die 600 oder 800 oder 400er Intervalle und machst die da dafür ein bisschen intensiver. Kann man, ist legitim, muss man mal ausprobieren. Ich favorisiere dann eher, tatsächlich in die Pole zu gehen, weil, und hängt ein bisschen vom Charakter ab, also ist es so eine Heißdüse, ist das jemand, der so richtig, ne, der, dem würde ich wahrscheinlich eher ein Zone 2 Training empfehlen. Mhm. Und so ein bisschen so die schon sehr gut ökonomisiert sind, vielleicht auch mal in eine höhere Intensität gehen. Aber das würde ich wirklich von Typ zu Typ, würde ich das unterscheiden. Mhm. Und so schaukelt man sich quasi über die Wochen und Monate halt hin bis zu seinem 10-Kilometer-Lauf. Und wer dann konstant hinten raus, also beim ersten Wettkampf in 40 Minuten, dann die Intervalle alle so in 3,54, 3,53, 3,52, vielleicht kommt man dann auch schon auf 3,50, das kann sein. Naja, dann ist eine reine Mathematik, wenn ich 10 Sekunden schneller laufe als mein ursprünglicher Durchgangswert, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass dann eine Minute weniger danach auf der Uhr ist, also man einfach eine Minute schneller unterwegs ist. Und ja. Dafür finde ich, ist dieses Intervall, was gar nichts mit High-Intensity-Training zu tun hat, hervorragend geeignet, um zu sehen, wo stehe ich, wo bin ich. Wenn ich halt merke, ich komme nicht weiter, dann kann es durchaus auch mal gut sein, einfach mal eine Woche gar nichts in Richtung Intervall und dann wirklich einen Zone 2 Schwerpunkt setzen. Oder, das ist durchaus auch, es sind dann Sportler, die dann eher davon profitieren würden, vielleicht die Intervalle ja ein bisschen flotter zu setzen, vielleicht auch mal einen Berg zu gehen, Berganläufe zu machen und so weiter. Und diese wöchentliche oder regelmäßige Diagnostik, die ist wirklich Gold wert. Die ersetzt aber die Information, die ich auf einem Laufbahnstufentest, einem Leistungsdiagnostik habe, ja nicht, weil der Leistungsdiagnostiker in der Tendenz, der kann auch nicht alles, aber in der Tendenz kann er schon die eher limitierenderen Faktoren, also was limitiert den jetzt, dass er jetzt nicht weiterkommt, ne? Da kann man schon so ein bisschen an den Werten sehen, naja, der müsste im Schlagvolumen vielleicht was machen oder ist vielleicht in der Sauerstoffauswertung nicht jetzt tipptopp oder vielleicht sind auch die Blutwerte nicht 1A. Also da findet man dann eher die Gründe, aber für sich selber im Training ist diese Form des Trainings elementar und die ist unterschiedlich, das ist ein anderer Ansatz. In dem Fall ist für mich die leitende Zahl ist die 10-Kilometer-Zeit. Bedeutet, wenn jemand trainiert, ich würde den versuchen oder sie relativ schnell versuchen auf eine 10 Kilometer oder 5, bei einem Anfänger ist vielleicht ein 5er das Beste, relativ schnell auf eine 5 Kilometer Zeit zu bringen, damit man mal weiß, was ist denn die Person imstande, mal so konstant durchzulaufen.
Ja.
Und von da aus überlegt man sich dann weiter.
Ja. Du hast dir jetzt eigentlich als Trainingsmethode so schon aber dann Intervalle angesprochen, die natürlich nicht in so hohen Intensitäten stattfinden, aber trotzdem in Intervallformen. Es gibt ja auch so diese klassischen Tempoläufe, die durchgehend sind, also zum Beispiel 5 Kilometer. Sind die denn überhaupt dann auch geeignet, um die Schwelle zu treffen oder rutscht man dann da in eine, also die falsche Intensität ab.
Ja, genau, da triffst du jetzt eigentlich das, wo es dann nachher quasi bei dem Double Threshold Training so ein bisschen hingeht. Also der Hauptunterschied zwischen dem, was ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, dieses, sagen wir mal, der Klassiker in der Leichtathletik, ne? 6x1000, das ist, glaube ich, so ein Standardding. Das hat den Vorteil, etwa, sagen wir mal, je nach Fitness, sagen wir mal, 4 Minuten lang baut sich das Laktat auf und man hat dann eine Pausenzeit und das baut sich dann wieder ab und wieder hoch. Bedeutet, wenn ich diese 6 Kilometer mir anschaue, dann sind die stoffwechselmäßig deutlich weniger anstrengend als jetzt zum Beispiel so ein Tempo-Dauerlauf. Ne? Bei einem Tempo-Dauerlauf, da muss ich schon stoffwechselmäßig, das merkt man, das ist so eine fiese Geschwindigkeit, die ist unangenehm. Die kostet auch schon emotionale Energie. Ne? Also man muss sich da teilweise auch wirklich dazu motivieren, die Geschwindigkeiten zu halten. Ich selber persönlich, ja, wäre da nur ein Fan oder würde das eher favorisieren, wenn man wirklich Geschwindigkeitsschulungen braucht. Ne? Also wenn man jetzt jemandem zeigen möchte, wie fühlt sich das an, wo stehe ich, wie bin ich gerade drauf. Aber das wissen wir alle, es hat natürlich eine starke einfach Tagesformabhängigkeit. Wenn ich halt gut gegessen habe, gut ausgeschlafen bin, ist natürlich mein Tempolauf deutlich einfacher, wie wenn ich so aus dem Alltag raus, ne, so kaum noch Mittagessen gegessen und dann am Abend auf der Bahn oder draußen irgendwie mit Freunden irgendwie lauf, das ist dann eine unangenehme Trainingseinheit. Also das sind schon zwei verschiedene Paar Stiefel. Und jetzt ist es so, beides ist ja anstrengend, ob ich die 6x1000 mache oder einen Tempo-Dauerlauf mache. Ich würde schon sagen, ganz früher, sagen wir mal, vielleicht in den 90ern, 80ern, ich weiß es nicht, ich habe keine Zahlen, aber ich könnte mir schon vorstellen, hatte man deutlich mehr solcher Trainingseinheiten, die dann letzten Endes dazu führten, dass man einfach Kohlenhydrat verarmt ist. Man war einfach leer. Und so schnell, so viel kann man gar nicht hinterherfuttern, um die nächste Trainingseinheit zu machen, weil man dachte, das ist die Intensität, die es irgendwie braucht. Und ich vermute auch, aus der Zeit ist dieses Thema Übertraining auch ein Stück weit entstanden. Vielleicht war es gar kein so ein richtiges Übertraining, wie wir es heute definieren würden, sondern es war einfach eine chronische Kohlenhydratverarmung, weil man einfach die schieren Trainingseinheiten, man hat es einfach nicht hingekriegt, die Kohlenhydrate wieder aufzufüllen. Wahrscheinlich war das das. Aber nichtsdestotrotz, es ist belastend. Es ist jetzt nicht, auch ein High-Intensity-Training ist belastend. Es ist nur so hoch belastend, es dauert nicht so lang.
Ja.
Und Tempo-Dauerlauf kann man, wenn man das will, kann man schon mal eine Stunde ordentlich flott laufen. Das geht schon. Hat aber wirklich den Nachteil, man ist halt am Ende ist man müde, also zentral. Ist man müde, die Speicher sind leer und, das ist ja das, was als Kritikpunkt dann kommt, das Nervensystem, was halt für Kampf und Flucht zuständig ist, ist so hochgefahren, dass es verhältnismäßig lange braucht, bis sich das wieder runterreguliert. Also solche Trainingseinheiten kann ich auch nur empfehlen, würde ich nicht abends um 19 Uhr machen oder 20 Uhr, weil der Körper schon eine Zeit braucht, um wieder runterzufahren. Also das sind Trainingseinheiten, die man eher besser am Mittag macht oder am Vormittag macht, damit man am Ende des Tages einfach besser schlafen kann.
Stimmt.
Und da, wobei man auch da, muss ich jetzt vorsichtig sein, das war keine Erfindung der Norweger, also Double Threshold Training, vielleicht die Terminologie, die kommt vielleicht aus einer norwegischen Gruppe. Wenn man sich so alte Trainingsdaten anschaut, zweimal am Tag zu trainieren, auch mit mittleren Intensitäten, das gab es schon früher. Also das ist jetzt keine neue Erfindung. Was aber der gedankliche Unterschied war, dass man sagte, naja, ich möchte eben diese sehr starke Ermüdung, die ich durch ein Intervalltraining habe oder vielleicht durch so einen Tempodauerlauf habe, die möchte ich minimieren, indem ich letzten Endes auf die gleiche Zeit komme, also oder eine ähnliche Zeit komme, die aber stoffwechselmäßig besser zu verdauen ist. Und dann hat man gesagt, okay, also rein theoretisch, man teilt die Trainingseinheit, man macht eine Einheit mit Intervallen am Vormittag, eine am Nachmittag. Und dadurch hat der Körper insgesamt einfach mehr Zeit, sich zu regenerieren. Man aber insgesamt auf die gleiche Menge an Geschwindigkeit in dem höheren Intensitätsbereich dann nachher kommt. Wenn man nochmal ein bisschen noch weiter reinzoomt, ist es für mich interessant, die Intervalle, die wir so aus, das ist jetzt, wie sagen, ich habe also das jetzt sehr nicht evidenzbasiert, was ich jetzt sage, ist nur mein Gefühl.
Ja.
Wenn ich die deutsche Literatur durchlese, dann haben wir beim Schwellentraining eher Tendenzen zu längeren Intervallen. Längere heißt 8 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten. Und dann passiert nämlich genau den Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Dann klettert das Laktat hoch und dann wird es stoffwechselmäßig einfach sehr anstrengend. Das merkt man auch vom Gefühl her. Und wenn man in die norwegischen, zumindest das, was ich so anekdotisch über Social Media und so weiter lese, was trainiert wird, dann sind es eher kürzere Trainingseinheiten. Die Trainingseinheiten sind kürzer, aber auch die Intervalle sind kürzer. Die sind dann eher im 400er Bereich, 600er Bereich. Mhm. Die dauern nicht so lang, haben den enormen Vorteil. Die Pace, die Geschwindigkeit, die ist ein bisschen höher. Aber dadurch, dass ich früher eine Pause habe, klettert das Laktat nicht ganz so hoch und es bleibt dann auch nicht ganz so belastend. Also ich verdaue insgesamt die Trainingseinheit ein bisschen besser und kriege auch noch zusätzlich eine etwas höhere Laufgeschwindigkeit danach hin. Und das scheint so ein bisschen eine Strategie zu sein, dieses Microdosing, also dass man versucht, die Gesamtbelastungen so zu verteilen, dass man auf die insgesamt Gesamtbelastung kommt, auf die gleiche, aber die einfach verdaulicher über den Tag hinweg so ein bisschen verteilt. Ja, das ist eine ganz legitime Strategie, die ist dann eher für die Disziplin, würde ich sagen, so 1500 bis vielleicht 5000, sowas in dem Bereich. Mhm. Ob das jetzt einen Halbmarathoni oder Marathoni dann letzten Endes braucht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das ist eine absolut legitime und vielleicht auch ganz clevere Lösung. Jetzt muss ich aber direkt sagen, Vorsicht, das weiß ich jetzt nicht, ob der Jedermann-Läufer, ob das jetzt die zwingend notwendige Strategie letzten Endes ist. Weil wir einfach, das wissen wir aus den Daten, viel hilft viel. Also in dem Moment, wenn ich vom Trainingsvolumen her einfach am Limit bin, weil es einfach nicht mehr geht, muss ich sowieso irgendwie versuchen, das gesamte Trainingssystem irgendwie zu optimieren. Und dann kommt so ein Double Threshold Training, wird dann tatsächlich interessant. Jemand, der in Anführungszeichen nur 4 oder 5 Mal die Woche trainiert, dem würde ich immer anraten, bevor er mit der Intensität irgendwie großartig rumspielt, eher versuchen, auf eine weitere Trainingseinheit zu kommen.
Ja.
Oder sehr häufig das Krafttraining zu forcieren.
Ja.
Die beiden Flanken.
Ja, klar. Also das norwegische Modell eignet sich ja dann auch eher natürlich für Leute, die dann auch so einen Tag mal haben, ne? Also für die meisten FreizeitläuferInnen kommt dann ja auch eher nur das Wochenende in Frage. Da werden dann aber meistens eher dann die längeren Einheiten gemacht. Es ist halt auch einfach super schwer, in den Alltag reinzukriegen, ohne, ja, also mit den nötigen Regenerationszeiten. Weil du vorhin auch die Verpflegung angesprochen hast, ist die bei Schwellentraining auch nochmal besonders wichtig? Also macht es für unsere Laktatkurve einen Unterschied, ob wir vorher gut mit Kohlenhydraten verpflegt haben oder nicht?
Absolut. Also an den Werten sieht man das. Klar, wenn du kohlenhydratverarmt jetzt so ein Training machen würdest, wären insgesamt alle Werte wären niedriger, weil woher soll das Laktat kommen, wenn der Energieträger letzten Endes nicht da ist? Und gerade beim Schwellentraining, gerade da wird dann nachher die Kohlenhydratzufuhr, das ist schon wichtig. Also ich muss an der Stelle, ich brauche halt die Energie. Da würde ich dann eher empfehlen, im Vorfeld schauen, dass man braucht jetzt keine extremen Diäten, aber zumindest kohlenhydratreich sich vorher zu ernähren. Im Training selber würde ich die üblichen, was man so zur Verfügung hat, ein Gel, Wasser und so weiter, das würde ich dann zu mir nehmen und dann versuchen, danach verhältnismäßig zeitnah dann die Kohlenhydratspeicher wieder aufzufüllen.
Okay.
Also, absolut, ja klar. Richtig. Das ist, also insbesondere bei dem Training muss das Fueling gut sein.
Ja, und auch, ja, wie du sagtest, danach dann auch gut für die Regeneration dann nachtanken, ja. Würdest du sagen, es gibt Fehler, die besonders im Freizeitbereich viel gemacht werden beim Schwellentraining, eben weil die Leute dann nicht unbedingt mit vielleicht auch evidenzbasierten also Diagnostiken arbeiten, sondern es dann so ein bisschen in die eigene Hand nehmen?
Ja, also zwei Fehler sind vielleicht die faire Selbsteinschätzung. Also es gibt einfach, das ist normal. Also für mich sind diese Intervalltrainingseinheiten, das ist wie das ist kein Probewettkampf, das wäre jetzt, das passt nicht, aber das ist zumindest eine Überprüfung, wo stehe ich, wo bin ich, wie geht's mir. Und wenn ich an dem Tag einfach merke, es läuft nicht, ne, dann darf man durchaus auch mal das Training abbrechen und man macht dann vielleicht noch ein Zone-2-Training hinten raus oder beendet dann die Trainingseinheit, macht nochmal ein, zwei Einheiten ein bisschen lockerer und geht dann wieder in das Intervalltraining zurück. Also diese Selbsteinschätzung finde ich manchmal, das wird so zu einem Muss, ist manchmal mein Eindruck, vor allem bei denen, die ambitionierter sind. Das Training muss jetzt passen irgendwie so, ne? Nee, muss es nicht. Das hängt von deinem Tag ab, was du gegessen hast, wie du dich fühlst und so weiter. Und über viele, viele Trainingseinheiten hinweg ergibt sich ja ein Film und der Film sollte in der Tendenz positiv sich entwickeln. Und wenn da mal ein oder zwei Einheiten daneben liegen, so what? Dann ist es halt so. Das ist das eine und das andere ist, da würde ich schon mir die Uhr oder eine Uhr zulegen, die muss jetzt keine großen technischen, die muss einfach nur die Uhrzeit mir anzeigen. Und da würde ich Scheuklappen aufsetzen, da würde ich mich jetzt nicht von meinem Laufpartner, Partnerin irgendwie leiten lassen oder innerhalb einer Gruppe. Also auch das Überzocken ist beim Schwellentraining, ja, das ist normal. Also ich kenne das ja auch von früher, da bist du in der Trainingsgruppe unterwegs gewesen, da hast du so zwei, drei, die an dem Tag lief es ganz gut und dann bist du da mitlaufen.
Ja,
und dann war es kein Schwellen, dann war es ein HIIT-Training, dann war es ein intensives Intervalltraining, was andere Trainingsziele verfolgt und vielleicht nicht den Effekt hatte und dich vielleicht noch zusätzlich noch weiter halt einfach ermüdet. Ja, also das sind für mich die zwei. Und würde man jetzt Laktat messen können, weil so teuer sind die Geräte ja mittlerweile nicht, ob ich da dann 3,5 Millimol habe oder 3,8 oder 3,2 oder das, da würde ich jetzt in keinster Weise eine Überinterpretation irgendwie anfangen. Und da sehe ich auch manchmal die Gefahr, dass man da sich sehr, sehr auf die Technik verlässt. Und da spielt schon auch das eigene Körpergefühl eine große Rolle.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja auch das Spannende, dass man irgendwie beim Schwellentraining wirklich so mit dem Körpergefühl schon arbeiten kann, ne? Weil, wie du sagst, man merkt schon, wenn es in diesen unangenehmen Bereich kommt. Das heißt, also das Gefühl sollte man kennen, um vielleicht auch ein bisschen selbst dann in dem Moment einschätzen zu können, ob man gerade in der Schwelle sich befindet. Ist dann, glaube ich, für komplette AnfängerInnen vielleicht doch nochmal ein bisschen herausfordernd, weil sie ihren Körper nicht so gut kennen. Das wäre vielleicht auch so ein...
Aber da ist es ganz gut. Entschuldigung, dass ich da reingrätsche. Also wenn du jetzt die Anfänger, ne, die bloßen Anfänger, die jetzt vielleicht, ich sag jetzt mal eine halbe Stunde, 40 Minuten am Stück kontinuierlich in unserer schönen Zone 2, ne, laufen können, auch die können in die Schwelle reingehen. Aber was würde man machen? Man würde die Pace, die man über 40 Minuten am Stück, Zone 2, weiß nicht, jetzt ist 8 km/h oder was, oder 7, die würde man nehmen und man würde an die Schwelle von unten rangehen. Ne? Also man würde dann auch ein Intervalltraining anfangen können. Das geht sofort. Also in dem Moment, wenn ich 30 Minuten am Stück laufen kann, kann ich auch über Intervalltraining nachdenken. Stimmt. Aber ich würde halt nicht über einen High-Intensity-Training nachdenken, vielleicht auch nicht über ein Schwellentraining, sondern ich mache dann einfach phasenweise und da empfehle ich immer, die kürzeren Intervalle zu nehmen. Ich würde wird dann auf 30 Sekunden gehen oder auf eine Minute gehen und dann sagen, okay, wenn 8 km/h meine normale Pace ist, dann gehe ich mal auf 9 km/h für 30 Sekunden. Ja, dann gehe ich wieder zurück, dann gehe ich wieder auf 9 km/h, gehe ich wieder zurück. So, dann mache ich wieder 1-2 Trainingseinheiten, Zone 2 und dann gehe ich wieder in so ein Intervalltraining. Dann steigere ich mich mal irgendwann mal hoch und je häufiger ich das mache, umso mehr Erfahrung bekomme ich in diesem höheren Intensitätsbereich. Und irgendwann mal hat man so eine Fitness und vielleicht interessiert es einen dann mal. Und dann kann man auch mal so 10 Minuten, eine Viertelstunde auch mal flotter laufen, na, um reinzufühlen, wie fühlt sich das an. Und dann ist man vielleicht nicht in einem sauberen Schwellentraining, aber man kommt so Stück für Stück da mal langsam ran. Und das hilft einem ja auch, so im Pacing, wenn man dann auf die 5 Kilometer mal auf einen Laufwettkampf gehen möchte oder auf 10 Kilometer, hilft einem das schon so ein bisschen auch im Kopf, dieses Gefühl so ein bisschen klarer zu werden. Ah, so fühlt sich das an und auch da, nur man, es ist ein anderer Zugang. Da würde ich zum Beispiel überhaupt nicht über eine Leistungsdiagnostik, die finde ich da völlig irrelevant, ja. Das würde ich da gar nicht machen. Spannender wird es dann, wenn es dann ambitionierter wird. Ne? Dann will man ja wissen, wo ist denn der Flaschenhals? Wo habe ich einen limitierenden Faktor? Und dann macht eine Leistungsdiagnostik Sinn. Aber vorher, auch der Fall ist für mich völlig ohne Labor gut zu realisieren.
Ja. Was würdest du denn den LäuferInnen raten, die so ein bisschen zwischen AnfängerInnen und Ambitionierten stecken? Weil da gibt es ja auch einen riesigen Pool an FreizeitläuferInnen, die meistens ja den Fehler machen, dass sie so ein bisschen einen Einheitsbrei laufen. Also die laufen dann so dieses so Wohlfühltempo, was irgendwie ein bisschen hart ist, aber auch nicht so richtig, ne? So, das kennt man ja. Dieses so, was sich gut irgendwie noch anfühlt, wenn man denkt, man hat es gemacht, aber eigentlich, es ist halt nicht so wirklich irgendwie polarisiert in irgendeiner Weise. Denkst du, für die Person wäre ein Schwellentraining sinnvoll oder wären das dann tatsächlich KandidatInnen, die lieber sogar dann harte Intervalle und sehr langsame, also das und ihr Training ein bisschen mehr polarisieren sollten, weil sie dann eben die harten Einheiten haben und die sehr lockeren Zone 2 Einheiten? Oder ist für die Schwellentraining auch wichtig?
Dann, also wenn du diesen Fall aufmachst und die sollen dann irgendwie einen 10 oder wollen dann einen 10 Kilometer Lauf laufen, sowas in der Richtung, okay. Also die haben schon Lauferfahrung, die wissen, wie es geht, die also ist ja auch häufiger so, überpacen dann auch manchmal, weil sie sagen, na, ich habe nicht so viel Zeit heute zur Verfügung, jetzt mache ich es halt ein bisschen flotter, ja, genau. Fakt ist, wenn das halt häufig passiert, ne, so gefühlt in jeder Trainingseinheit, dann wird es da auch irgendwann mal zum Stagnieren kommen. Die kommen dann halt nicht richtig weiter, weil das Training halt in beiden Polen, also weder in der Intensität richtig intensiv ist, noch im Umfang so richtig intensiv ist. Wenn man mich fragt, ich bleibe immer noch bei meiner Regel. Die erste und wichtigste Trainingserfolg ist, wenn ich einfach stumpf eine Trainingseinheit mehr mache. Also wenn man durch ein gutes Zeitmanagement das hinbekommt, aus 2 oder 3 Trainingseinheiten eine 4. zu machen, dann brauche ich mir über die Intensität gar nicht so sehr die Gedanken machen. Dann werde ich Trainingseffekte. Einfach dadurch, dass von Trainingseinheit zu Trainingseinheit die Regenerationszeit kürzer wird, ne, habe ich eine höhere Trainingsbelastung und dadurch wäre ich einfach ein Stück weit besser. Das ist auch von diesen ganzen Responderraten, die wir so in der Wissenschaft haben, das ist der stärkste Effekt für die Personengruppe. Dann, wenn das nicht möglich ist, würde ich versuchen, wenigstens eine Einheit länger zu gestalten, und länger geht ja dann nur, wenn ich sie auch nicht ganz so flott absolviere. Also da muss ich von der Intensität heruntergehen und übernormal für mich länger laufen. Also wenn ich immer gewohnt bin in diesem, sagen wir mal so, mittelflotten Bereich eine Dreiviertelstunde zu laufen, dann würde ich eine Intensität wählen, die deutlich geringer ist und gehe halt erstmal auf eine Stunde. Ja. Ob dann die höheren Intensitäten, also wenn man dann wirklich auf ein höheres Intervall geht und man sich nur die reine Zeiteffektivität anschaut, also wie viel Zeit investiere ich, wie viel Output habe ich, dann komme ich eigentlich am intensiven Intervalltraining gar nicht dran vorbei. Dann muss ich auch mal ein bisschen intensiver trainieren. Und dann rutscht man ja wieder in dieses Pole, ne, in die Pole-Denken. Genau. Da würde ich aber gar nicht so, also ich würde nach wie vor, der Mensch hat alle drei Gänge zur Verfügung, niedrig, mittel und hochintensiv. Und wenn ich halt immer mittelintensiv trainiere, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, wenn ich in den niedrigen Gang schalte oder in den hohen Gang schalte, dass es zu einer Veränderung kommt, ist es sehr wahrscheinlich, weil ich einfach Variationen in meinem Ablauf habe. Nur ich kann dir leider nicht pauschal sagen, das ist mein Problem, ist ausprobieren.
Ja.
Das ist leider so. Eine Diagnostik würde mir da eher Aufschluss geben. Ne? Da könnte ich dann eher sagen, ja, du bist nicht ganz so ökonomisch. Für einen Zehner macht es schon Sinn, ein bisschen stoffwechselökonomisch zu sein oder dein Herzen pumpt nicht genug so unten ran. Wir gucken mal, ob wir Schlagvolumen ein bisschen was machen können. Also pauschal kann ich es gar nicht sagen.
Ja.
Was man aber durchaus ja machen kann mittlerweile, man kann sich etwas höherpreisigere Smartwatches zulegen und so ein bisschen approximieren, wo liegt denn meine maximale Sauerstoffaufnahme? Und wenn die halt altersnormiert niedrig liegt, dann riecht es so ein bisschen danach, vielleicht müsste man ein bisschen mehr Richtung intensives Intervalltraining machen. Oder wenn die schon relativ gut ist und man merkt, mir geht im Dauerlauf hinten die Luft ein bisschen aus, ne? Oder die Herzfrequenz, die bei gleicher Geschwindigkeit, die krabbelt so relativ flott nach oben, dann braucht es vielleicht ein bisschen mehr Ökonomisierung, also ein bisschen mehr Krafttraining, ein bisschen mehr Zone-2-Training und dann kriegt man den Effekt auch hin.
Okay, vielleicht kann man an der Stelle auch nochmal das Thema Sweet Spot ansprechen. Das ist ja so ein Begriff, der irgendwie auch immer so ein bisschen mit rumfliegt, wenn man über die Schwelle spricht. Es scheint aber nicht so ganz das Gleiche zu sein. Ich kenne es auch eher aus dem Radsport und da bin ich ja selber gar nicht so sehr unterwegs. Deshalb, vielleicht kennst du erstmal uns nochmal da vielleicht.
Das ist ein ganz komischer Begriff, den lese ich in unterschiedlichen Kontexten.
Ja.
In der Tat, also das, was du ansprichst, Sweet Spot kommt für mein Dafürhalten aus dem Radsport und ist so ein bisschen knapp unter, also ist eine Intensität. Übrigens im Rennradfahren, also wenn es um Zeitfahren geht, auf der Bahn, da ist die Schwelle, das ist ein ganz wichtiger leistungslimitierender Faktor. Die muss einfach hoch sein. Und die Rennradfahrer haben so einen Sweet Spot, so ein bisschen ein paar Prozent darunter. Ich lese aber auch dieses Sweet Spot bei Verletzungen, also es gibt so Analysen, wie viel Laufkilometer habe ich und ab wann kriege ich mehr Verletzungen und so weiter. Da gibt es auch so einen Sweet Spot. Also mein Sweet Spot ist, wenn ich hier den Schrank aufmache, dann sind da so 2, 3 Süßigkeiten. Das ist so mein Sweet Spot. Das ist ein Begriff, den finde ich ganz komisch, ne? Ganz schwieriges Ding. Da würde ich mich auch gar nicht... Da ist man dann vielleicht in der Triathlon-Bubble drin, die ja wirklich konstant dann 40 Kilometer oder wenn es dann Richtung Langdistanz geht, noch konstanter fahren. Und da kannst du halt nicht immer an der Schwelle fahren, da musst du ein bisschen darunter sein. Aber auch da, das sind also nicht nur, also das kriegt man leistungsdiagnostisch, das kann man schon gut messen auf dem Fahrrad. Das sind aber auch tageszeitlich, also Tagesformen sind da unterschiedlich. Wie viel Kohlenhydrate kriege ich denn auch noch schnell genug an die Muskelzelle ran? Das ist ein Thema und ich muss es erfüllen. Ich muss einfach dieses Gefühl haben, was ist diese Dauerleistung, die ich gerade so hinbekomme. Interessant, da gibt es auch Untersuchungen. Man sollte sich vom Einlauf nicht blenden lassen. Das ist auch sehr interessant. Mhm. Früher, als ich selber Wettkämpfe machte, dann lief das Einlaufen. Boah, das ist heute eine schwere Kiste, echt. Das hat aber dann nachher mit der Wettkampfleistung per se gar nichts zu tun. Also da ist man entkoppelt. Und ich kann nur empfehlen, auch mal im Einlaufen ruhig auch mal 400, 600, es hängt von der Disziplin, aber ruhig auch mal in die Wettkampfgeschwindigkeit reingehen, um so ein bisschen ein anderes Gefühl zu kriegen. Aber das niedrigintensive Einlaufen, um dann halt zu extrapolieren, wie das dann nachher im Wettkampf wird, das deckt sich nicht.
Ah, spannend. Okay, also es ist noch nicht alles vorbei.
Nee, so genau, das wollte ich. Ja, genau.
Ja. Ja, okay, spannend. Okay, also das Sweet Spot kann man so ein bisschen auch gerade für LäuferInnen wahrscheinlich dann ja hinten überfallen lassen.
Naja, das ist ja letzten Endes, indirekt ist es das, was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen mit dem Beispiel zu erklären. Also wenn du die 4 Minuten laufen kannst oder die 40 Minuten auf 10 und damit die 4 auf 1 Kilometer laufen kannst, wenn du dann auf eine rein rechnerisch diese 2-3% abziehst, dann bist du so bei 2,54, 2,53. Das wird wahrscheinlich in etwa diesem Sweet Spot, vermute ich, was da gemeint ist, wahrscheinlich in etwa entsprechen. Ja. Und von da aus, von der Drehzahl von 2, jetzt bei an dem Beispiel 3,54, kann man ja immer jonglieren. Man kann dann sagen, okay, ich mache es jetzt heute, wenn ich sicherer sein möchte, ich habe vielleicht einen schlechten Tag, nicht gut gegessen, dann gehe ich halt auf eine 3,55 oder 3,56. Wenn ich einen guten Tag habe, dann kann ich ja die ersten 3 Intervalle auf 3,54 anpeilen. Und dann mache ich halt das 3., 4. und 5. Intervall, gehe ich halt auf eine 3,52, um einfach mal so anzuchecken, wo bin ich denn da? Da kann ich dann schon ein bisschen spielen und wir werden im Leben in der Wissenschaft das nie rausfiltern können, ob das jetzt Riesenunterschiede sind oder also ich weiß gar nicht, das will man nie hinkriegen.
Ja,
also okay. Von dem her, da möchte ich eine gewisse Lockerheit einfach so ein bisschen rüberbringen, dass man da spielt. Und das ist ja das was ich finde, was das Intervalltraining so schön macht. Du kannst das Intervalltraining machen, wenn du also emotional in dem schlechten Zustand bist, du kannst es machen, wenn du so richtig energiegeladen bist, wenn du Anfänger bist, wenn du fortgeschrittener bist, Intervalltraining ist top.
Ja,
finde ich super, wenn man einfach gut spielen kann.
Ja, ich finde, das kam jetzt auch ganz gut rüber, dass es ja auch verschiedene Varianten von Intervalltraining geben kann und darf, dass sie dann auch einen unterschiedlichen Effekt haben und nicht unbedingt langweilig sein müssen. Und vielleicht auch so ein bisschen die Angst zu nehmen davor, dass die halt immer hart und ne, so einen einfach nur schaffen. Ich mittlerweile habe auch viel mehr Freude daran als vielleicht noch vor ein paar Jahren, weil ich mich mehr drauf eingelassen habe. Ja, wenn man sich jetzt vielleicht noch so zum Schluss vielleicht das so konkret das Halbmarathon-Training anguckt, weil noch ist ja Halbmarathon-Saison. Mhm. Was für einen Platz würdest du sagen, sollte oder kann das Schwellentraining da einnehmen? Weil wir haben jetzt natürlich viel über so die 10er-Distanz gesprochen, weil man da natürlich dann den Effekt auch besser irgendwie abmessen kann. Wie würdest du sagen, ist es im Halbmarathon-Training?
Absolut gleich. Also 10 Kilometer und Halbmarathon ist für mich, was das Schwellentraining anbelangt, sehr, sehr ähnlich. Auf dem 10er hat man ja, ein bisschen mehr vielleicht auch. Natürlich ist die Geschwindigkeit ein bisschen höher, ist klar. Halbmarathon aber jetzt nicht wesentlich darunter. Also gerade beim Halbmarathoni, da würde ich, also wenn ich jetzt so mir überlege, da würde ich auf Zone 2 Training gehen, sehr, also verhältnismäßig viel. Nehmen wir ganz konkret, du machst 4 Trainingseinheiten pro Woche, dann würde ich mindestens eine überlange Trainingseinheit würde ich machen. Also ich habe immer so dieses, ich finde immer dieses Box als Beispiel. Ne? Du hast einmal das Volumen, also die Dauer von der Trainingseinheit und du hast die Intensität. Und wie willst du diese Box weiterentwickeln? Also wie kriegst du die größer? Also muss ich irgendwann mal mit der Intensität ein bisschen höher gehen oder ich muss mit dem Umfang ein bisschen größer gehen, dass insgesamt die Fläche sich einfach vergrößert. Also eine Einheit würde ich länger machen, 1 bis 2 vielleicht. Das sind ja dann eher so diese erhaltenderen Trainingseinheiten und eine Einheit würde ich in Richtung Schwellentraining machen. Mhm. Und wenn man merkt, die maximale Sauerstoffaufnahme, die ist da nicht mehr ganz so wichtig. Die wird beim 10er wichtig und natürlich bei 1500, 3000 Meter ist die extrem wichtig. Maximal, die ist beim Halbmarathoni ja jetzt nicht also die muss nicht exorbitant hoch sein, da brauche ich eher Ökonomie, also Stoffwechselökonomie, mechanische Ökonomie. Und die kriege ich dann eher durch das Zone 2 Training, durch Krafttraining und eher durch das Schwellentraining.
Ja.
Und wenn ich eine schlechte, also wirklich eine unterirdische maximale Sauerstoffaufnahme hätte, dann würde ich der Person dann anraten, geh lieber auf das intensive Intervalltraining.
Ja. Ja. Ja, finde ich, ist eine sehr gute Beispielrechnung, weil wahrscheinlich wird es vielen genauso gehen. Sie haben vielleicht 4 Trainingseinheiten zur Verfügung und dass es da dann nicht immer die ganz harten Intervalle sein müssen, ne, ist gerade für Halbmarathon und auch Marathondistanz dann natürlich sogar noch wichtiger, ne, ist vielleicht auch ein bisschen entlastend, weil die Leute auch manchmal ein bisschen halt, wie gesagt, so ein bisschen Ehrfurcht haben vor sehr harten Intervallen. Also ja, schön an der Stelle da mal so einen groben Leitfaden zu haben. Und klar, es ist trotzdem individuell. Manche werden da andere Anpassungen feststellen als andere Personen. Es ist nochmal nicht ganz pauschal. Aber ist ja vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen, dass eigentlich das so die VO2 Max durch das Schwellentraining sehr wenig, wenn sogar gar nicht angepeilt wird. Oder kann man sagen, so ein bisschen Effekt passiert eh, weil man ist ja trotzdem nicht ganz langsam.
Ja, genau. Also beim Anfänger auf jeden Fall. Ne? Also die Komponenten, also alles das, was die Sauerstoffaufnahme letzten Endes ausmacht, ist, wie viel Sauerstoff kriege ich an die Muskelzelle und wie gut kann die Muskelzelle den Sauerstoff verwerten. Das ist im Prinzip das, was die maximale Sauerstoffaufnahme ausmacht. Und beim Schwellentraining kriege ich diesen Antransport als Anfänger ein bisschen hin und ich kriege die Verwertung des Sauerstoffs ein bisschen hin. Ein bisschen wird sich da schon was tun. Wenn ich jetzt wirklich Top-Top-Läufer bin und ich möchte die Sauerstoffaufnahme verändern, dann komme ich um intensivere, also deutlich über dem Schwellen, da komme ich eigentlich, also die Daten, die ich kenne, da kommst du nicht außen rum. Es geht nicht anders.
Ja.
Allerdings ist es schon auch so, ich hatte ja erzählt, dass wir da in Kenia waren.
Genau.
Diese Top Läufer, die haben keine riesenhohen Sauerstoffaufnahmen. Die sind sogar also erstaunlich niedrig. Jetzt muss man vorsichtig sein, man misst in Kenia ja in der Höhe.
Stimmt, okay.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also eine völlige Ausbelastung gegenüber Flachland ist da ein bisschen anders. Aber die sind tatsächlich sehr, sehr, aber die haben enorme Sauerstoffausnutzung. So Zahlen habe ich selber, also die sehe ich, habe ich tatsächlich in meiner ganzen Zeit jetzt hier mit europäischen Läufern nicht einmal gemessen.
Krass.
Also enorm, enorm. Naja, das liegt letzten Endes primär im Körperbau. Der Personenkreis dort ist einfach hoch, lange Beine, sehr dünne Beine, kaum Körpergewicht. Letzten Endes hängt gefühlt die Lunge und das Herzen direkt über den Beinen. Ne? So. Also das ist ein, sagen wir mal, fürs Laufen ein toller Körperbau. Und
ja.
Der braucht nicht viel an maximaler Sauerstoffaufnahme, der muss es nur hochökonomisch umsetzen. Und dann, wenn das dann der Fall ist, dann macht ja das Schwellentraining ja umso mehr Sinn, gar nicht so sehr Organmaximierung, sondern dass ich letzten Endes das Gesamtsystem ökonomisiere. Und da spielt das Schwellentraining schon eine große Rolle.
Ja, ja.
Und ich finde, das sollte man auch wieder mehr in Fokus rücken. Aber jetzt nochmal, vielleicht nochmal die Klammer zum Anfang. Das ist jetzt eine laufspezifische Problematik. Das muss für den Tour de France-Fahrer, für den Triathleten etc. überhaupt gar nicht, das ist eventuell eine ganz andere Kiste. Oder ja. Viele Diskussionen, die ich ja ganz häufig habe, sind mit Konditionstrainer im Fußball als Beispiel. Fußballspielen hat eine ganz andere metabolische Anforderung. Da kann Schwellentraining vielleicht mal eine Rolle spielen, aber da würde ich eher alle Gänge, die wir zur Verfügung haben, also niedrigintensiv, mittel- und hochintensiv, die würde ich alle da versuchen, irgendwie, wenn man es zeitlich hinkriegt, das ist dann wieder eine andere Problematik, die würde ich alle versuchen, irgendwie im Training abzubilden. Aber der Läufer als solches, gerade der Halbmarathoni, der braucht eine hohe Effizienz letzten Endes und die für mich, die drei wesentlichen Trainingsmethoden sind längere Einheiten, Schwellentraining und Krafttraining. Und der eine unterirdische oder eine schlechte maximale Sauerstoffaufnahme hat, dem würde ich nur ein intensives Intervalltraining obendrauf geben.
Ja.
Aber die drei wesentlichen sind so eine 2, Schwelle und Krafttraining. Das sind für mich die drei.
Voll, ja. Ja, finde ich, kam auch gut raus in der Folge. Und es ist gut, nochmal an der Stelle zu sagen, ich meine, die meisten unserer HörerInnen sind wahrscheinlich LäuferInnen, aber falls jemand unter euch ist, der eher so aus dem Radfahren kommt, bitte nicht 1:1 übertragen. Weil genau das ist dann da auch so der Fehler. Das war jetzt natürlich eine Empfehlung fürs Laufen oder Ratschläge fürs Laufen, wie dein Schwellentraining aussehen kann, warum es wichtig ist. Und das konnte ich mir auch gut mitnehmen. Ich glaube, ich werde Schwelle jetzt ein bisschen mehr integrieren in meine Läufe. Ich war auch eher so meistens in meinen Intervallen schon sehr intensiv unterwegs. Deshalb gut, dass wir das hier nochmal ein bisschen klären konnten. Billy, besten Dank für deine Zeit natürlich und deine Expertise. War mal wieder sehr spannend, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, gern, vielen Dank.
Ja. Wenn du noch irgendwelche Anlaufstellen hast für unsere HörerInnen, wenn sie auf der Suche sind nach mehr Informationen rund um Trainingswissenschaft, was hast du denn da so im Angebot?
Ja, ich würde auf jeden Fall in die Shownotes, ich werde dir ein paar Links noch geben, da kann man sich da so ein bisschen durchklicken und vielleicht so einen kleinen Spoiler. Wir machen momentan tatsächlich eine Studie, es war auch so vielleicht die zweite Motivation, dich nochmal zu kontaktieren. Ja. Wo wir diese ursprüngliche Veröffentlichung, die war 2014, glaube ich, war die, wo wir polarisiertes Training mit, damals haben wir es noch nicht Zone 2 genannt, wir haben es niedrigintensives Ausdauertraining genannt, verschiedene Intensitätsverteilungen, dass wir die im Wesentlichen replizieren nochmal, aber nur mit Läufern. Tatsächlich nur mit Läufern. Läuferinnen ist das nächste Projekt. Ja. Ist ein bisschen schwieriger, weil wir leider nicht genug hier im Würzburger Raum kriegen. Deswegen, also wir machen das zusammen mit Kollegen aus München und aus Braunschweig, also so multizentrisch, dass wir das nochmal uns nochmal anschauen. Und ich bin mal gespannt, wie da das Schwellentraining dann nachher wegkommt. Also wenn wir die Radfahrer rausschmeißen, wenn wir die Skilanglaufer rausschmeißen und reine Läufer haben, auch für deine Zuhörerkreise, also nicht top, also schon Läufer, die also mindestens viermal die Woche laufen, 3 bis 4 Mal die Woche laufen und schon auch Lauferfahrung haben, ob da das Schwellentraining nicht doch einen anderen Effekt zeigt als bei der ursprünglichen. Also da bin ich sehr gespannt. Und da werden wir auch als einen weiteren Schenkel, als ein zusätzliches, auch einfach als Experiment mal das Double Threshold Training einbauen.
Cool.
Ist ein bisschen gewagt, weil ich finde, für die Personengruppe braucht es das nicht. Ja. Aber einfach mal zu sehen, ob vielleicht so zweimal am Tag das zu verteilen, ob das vielleicht einen anderen Effekt letzten Endes hat. Wir versuchen es auch ein bisschen krafttrainingsnormiert hinzukriegen, weil ich würde schon erwarten, dass wahrscheinlich der größte Effekt für die der Person einfach ein zusätzliches Krafttraining wäre. Also das müssen wir auch irgendwie normieren. Also gib uns noch bis Ende Sommer, dann hoffentlich haben alle Gruppen, also wir haben das auf die 3 Standorte so verteilt, dann haben wir hoffentlich alle Daten im Kasten und können dann relativ schnell auch die Publikation angehen, dass man da vielleicht wieder, wir werden auch dieses Mal Responder-Analysen machen, also wir gucken uns nicht an, was die Mittelwerte sagen, sondern was die einzelnen Typen sagen. Vielleicht kriegen wir da nochmal ein bisschen eine andere Aussage. Und ja, cool. Das wird uns jetzt diesen Sommer durch mehr als beschäftigen.
Ja. Und ja. Cool, ja, da darf man gespannt sein, was die Ergebnisse dann zeigen. Ne? Sobald sie ready sind, sag auf jeden Fall Bescheid, dann berichten wir natürlich auch gerne darüber, so als Anschluss an diese Folge sozusagen. Ja, ich werde natürlich alle Links mal wieder in die Shownotes dieser Folge packen und damit danke an dich und natürlich auch danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast doch gern und folgt uns rein bei Instagram unter achilles.running, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ansonsten bis nächsten Freitag. Bleibt gesund und keep on.